Als Pastoren haben wir uns dafür entschieden, in das neue Jahr mit einer Predigtreihe über die Leitsätze unserer Gemeinde zu starten. In den Leitsätzen haben wir als Gemeinde die geistlichen Grundüberzeugungen zusammengefasst, die unser ganz persönliches Glaubensleben sowie auch das Leben als Gemeinde in ganz besonderer Weise prägen sollen. Was macht uns aus? Wofür stehen wir? Was ist uns wichtig? Und es ist gut, sich diese Grundwahrheiten geistlichen Lebens immer wieder ins Bewusstsein zu rufen und zu reflektieren und zu fragen, ob meine Beziehung zu Jesus wirklich dem entspricht, was ich mir eigentlich in meinem Herzen vorgenommen habe. Die Leitsätze fordern uns heraus, immer wieder über das Wesentliche des Glaubens nachzudenken. Der erste Leitsatz, zu Jesus kommen, den wir in der letzten Woche angeschaut haben, beschreibt die Grundlage unserer Gottesbeziehung. Wie kann man überhaupt Gemeinschaft mit Gott haben? Wie ist das möglich zwischen Gott und Mensch, dem heiligen, großen, erhabenen Gott und uns Menschen? Wie ist es möglich, Gemeinschaft zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen? Die Liebe Gottes, die sich darin gezeigt hat, dass Jesus seinen Sohn in die Welt gesandt hat, um für unsere Schuld zu bezahlen, ist genau diese Basis und diese Grundlage, die Beziehung zwischen Gott und Menschen überhaupt möglich macht. Zu Jesus kommen, weil Gott uns liebt, weil er uns einlädt, seine bedingungslose Gnade anzunehmen. Das ist die Basis, das Fundament unseres Glaubens, auf dem wir stehen. Die Gnade öffnet sozusagen die Tür zu einem Leben in die Gemeinschaft mit Gott. Der erste Leitsatz ist sozusagen die Einladung, zu Jesus zu kommen. Und der zweite Leitsatz ist die Ermutigung und die Erinnerung, bei ihm zu bleiben und das Leben in seiner Gemeinschaft und mit ihm zu gestalten. Und der zweite Leitsatz, um den soll es heute Morgen gehen, und den wollen wir uns anschauen. Den haben wir so formuliert. In unserem Alltag wollen wir eine enge Beziehung zu Jesus pflegen und in allen Lebensbereichen mit ihm verbunden sein. So prägt sein Wesen unsere Einstellungen, Worte und Taten. In unserem Alltag wollen wir eine enge Beziehung zu Jesus pflegen und in allen Lebensbereichen mit ihm verbunden sein. So prägt sein Wesen unsere Einstellungen, Worte und Taten. Und ein Bild, das diese enge Verbundenheit in besonderer Weise deutlich macht und zum Ausdruck bringt, ist das Bild vom Weinstock. Und ein ganz zentrales Kennzeichen von einem Weinstock und seinen Reben ist die dauerhafte und organische Verbundenheit zwischen diesen beiden Elementen. Weinstock und Rebe bilden eine untrennbare Einheit. Und nur weil die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist und von ihm aus alles versorgt wird, ist sie auch in der Lage, im Laufe der Zeit Frucht zu tragen. Es gibt keine Teilzeitreben, die man beliebig heute an einen Weinstock hängt, morgen wieder abmacht und nächste Woche wieder dranhängen kann. Reben hängen nun mal 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 4 Wochen im Monat am Weinstock. Das ist die Bestimmung einer Rebe. Sie sind doch nicht irgendwie mit Klebeband fest dran gemacht. Sie haben keine Haken und Ösen, mit denen man den Weinstock ein- und aushängen kann und die Reben beliebig daran festmachen könnte. Wir haben zu Hause einen künstlichen Weihnachtsbaum, bei dem ist das anders. Da kann man nämlich die Zweige immer wieder aushängen und einhängen. Ein Weihnachtsbaum, der je nachdem, wo man ihn hinstellen möchte, wenn man ihn in die Ecke packt, dann machen wir immer ein paar Äste ab, packen sie wieder in die Schachtel, wunderbar, kann man ihn schön in die Ecke stellen. Und wenn der Weihnachtsbaum mitten im Raum stehen soll, dann kann ich eben diese Äste wieder dran machen, ihn wunderbar in die Mitte des Raumes stellen. Unser Weihnachtsbaum ist ein klassischer Teilzeitbaum. Er hat nur für eine bestimmte Zeit eine Aufgabe, eine Funktion in unserem Leben und unser Weihnachtsbaum hat es gut, denn am 23.12. nachmittags beginnt seine Arbeitszeit. Arbeitskleidung in Form von Kugeln und Lichterketten ziehen wir ihm selbstverständlich an. Dann muss er allerdings 2 Doppelschichten fahren und am 27.12. ist dann schon wieder Feierabend für ihn. und er kann in den wohlverdienten Ruhestand bzw. Urlaub gehen. So ein Teilzeitbaum hat schon ganz schön Vorteile. Er nagelt nicht, er harzt nicht und die Investitionskosten vom Anfang des Kaufes sind im Laufe der Jahre längst eingespielt. Es gibt nur ein Problem. Der Baum lebt nicht. Er ist aus Plastik, er ist nichts Lebendiges an diesem Baum. Nach außen sieht er schön aus, klar, man kann ihn anschauen, aber Leben ist in diesem Baum nicht drin. Ich kann ihn zwar zu bestimmten Anlässen aus- und wieder einpacken, aber ein echter Baum wird niemals daraus. Es gibt eben keine echten Teilzeitbäume und keine Teilzeitreben und es gibt auch keine Teilzeitchristen, die nur zu bestimmten Zeiten fromm daherkommen. Jemand hat mal gesagt, das sind U-Boot-Christen. Ja? Christen, die zu bestimmten Zeiten auftauchen, aber dann die meiste Zeit von der Oberfläche verschwunden sind. Hinter dem Bild des Weinstocks steckt ein gewaltiger Anspruch Gottes an dein und an mein Leben. Nämlich der Anspruch, dauerhaft aufs Engste mit uns verbunden zu bleiben. Und genau das haben wir versucht, in diesem zweiten Leitsatz auf den Punkt zu bringen und auszudrücken. In unserem Alltag wollen wir eine enge Beziehung zu Jesus pflegen und in allen Lebensbereichen mit ihm verbunden sein. So prägt sein Wesen unsere Einstellung, Worte und Taten. Und noch einmal zurück zum Bild der Teilzeitrebe. Als Rebe kann man eben nicht zum Weinstock sagen, ich gehe mal auf die Arbeit, du bleibst hier, da brauche ich dich nicht. Und wenn ich Zoff mit der Nachbarrebe habe, dann mache ich mich mal eben ab, es geht dich ja nichts an. Gott möchte in allen Lebensbereichen mit dir und mit mir verbunden sein. Dann, wenn es uns gut geht und wir fröhlich sind, aber auch dann, wenn schwierige und herausfordernde Zeiten unser Leben belasten wollen. Gott möchte an deinem und an meinem Leben teilhaben. Du musst dich nicht vor ihm verstecken, auch nicht dann, wenn Dinge schiefgegangen sind in deinem Leben. Er möchte mit dir den Alltag verbringen und dein Leben gestalten. Paulus drückt das im Kolosserbrief so aus. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündigt wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Klammer auf, ihr seid zu Jesus gekommen. Und dann geht es weiter. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt. Baut euer ganzes Leben auf ihn auf. Kolosser 2, 6 und 7a. Aber wie geht das? Das ganze Verhalten auf ihn ausrichten, im Alltag mit ihm verbunden sein. Mir hat das Bild vom Lebenshaus geholfen, das etwas besser zu verstehen. In Offenbarung 3, Vers 20 sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden gemeinsam essen, ich mit ihm und er mit mir. Christen sind Menschen, die Jesus die Tür ihres Lebenshauses geöffnet haben. So wie Zachäus, als Jesus zu ihm sagt, komm schnell herunter vom Baum, denn ich will heute bei dir zu Hause einkehren. Aber was mache ich nun? Wenn Jesus in mein Lebenshaus eingetreten ist, wenn er durch die Türe gegangen ist und im Flur steht. Du kannst ihn wie einen Gast behandeln. Und ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wenn zu uns Gäste kommen, dann räumen wir in der Regel zumindest eine ganze Zeit vorher auf und es braucht seine Zeit. Und dann ist zumindest das Wohnzimmer einigermaßen ordentlich und aufgeräumt. Der Gast kommt und wir präsentieren ihm das schönste Zimmer, halbwegs aufgeräumt und einigermaßen ordentlich. Was wäre, wenn der Gast plötzlich aufstehen würde und sich Zimmer für Zimmer in jedem Raum umsehen würde? Vom Dachboden bis zum Keller. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Mir wäre es bei dem ein oder anderen Zimmer schon etwas unangenehm, vielleicht auch peinlich. Wer will schon, dass fremde Menschen in die persönlichsten Räume des Hauses gehen? Dort, wo vielleicht das ein oder andere ungeordnet und unordentlich ist. Dort, wo eben nicht jeder reinschauen soll. Nein, Besucher haben Zutritt zum aufgeräumten Wohnzimmer und, wenn es sein muss, zum Gästeklo. Der Rest ist Privatsache. Ich glaube, so ähnlich machen es viele Christen mit Jesus. Sie machen ihm die Türe ihres Lebenshauses auf und dann darf er als Gast in das ordentlichste Zimmer gehen und Platz nehmen. Der Rest ist Tabu. Aber unser Lebenshaus hat viele Zimmer. Da ist die Küche, der Ort der Verpflegung. Bin ich dankbar für das Essen, das Gott mir gibt? Gehe ich damit wertschätzend und dankbar um? Oder ist alles so selbstverständlich und im Überfluss, dass ich mir schon gar nicht mehr auffällt, wie viel ich eigentlich achtlos wegwerfe? Und das tägliche Brot? Dafür habe ich schon lange nicht mehr gebetet. Warum auch, wenn ich für 3,69 € im Discounter ein Kilo Hackfleisch kriegen kann? Darf Jesus in deine Küche? Darf er sehen, was du isst, wie du isst? Darf er schauen, ob du dankbar bist für das, was er dir immer wieder an Lebensmitteln zur Verfügung stellt? Das ist das Arbeitszimmer. Mein Arbeitszimmer steht für meinen Besitz, mein Geld, für all das, was ich mir durch meine Hände Arbeit verdient habe. Bin ich zufrieden mit dem, was ich habe? Oder treibt mich der Neid und die Unzufriedenheit an, immer mehr haben zu wollen? Wie viel Raum nehmen Beruf und Karriere in meinem Leben ein? Bleibt da noch Platz für Gott, die Familie, die Gemeinde, für mich selbst? Im Arbeitszimmer mache ich auch meine Steuererklärung und richte einen Dauerauftrag fürs Reich Gottes ein. Oder vielleicht auch nicht. Darf Jesus in mein Arbeitszimmer? Darf er an den Computer, den Browserverlauf angucken? Da ist das Wohnzimmer. Eigentlich der Platz, an dem ich mit meiner Familie Gemeinschaft habe und mit ihnen rede, spiele, Gäste empfange. Aber auch der Ort, an dem der Fernseher steht. Irgendwas läuft immer. Stunden vergehen. Auf dem Couchtisch ein angefangener Brief an einen alten Freund, den ich irgendwie nie fertig geschrieben habe. Daneben eine Flasche Rotwein. Die zweite an diesem Abend. Da ist das Schlafzimmer, der persönlichste, intimste und verletzlichste Raum im Haus. Sexualität ist ein Geschenk Gottes. Gehe ich damit verantwortlich um? Oder ist die eigene Befriedigung das höchste Ziel? Oder wurde ich vielleicht auf diesem Gebiet von anderen enttäuscht, verletzt und ausgenutzt? Darf Gott in mein Schlafzimmer und diesen persönlichsten und intimsten Bereich anschauen? Da ist das Badezimmer. Bin ich dankbar für meinen Körper und pflege ich ihn entsprechend? Oder bin ich unzufrieden mit dem, was ich im Spiegel sehe? Kann ich mich annehmen, so wie Gott mich geschaffen hat? Bin ich mir bewusst, dass ich ein einzigartiges Geschöpf bin? Da ist das Kinderzimmer. Bin ich bereit, meine Rolle als Vater oder Mutter in geistlicher Verantwortung anzunehmen? Bin ich ein gutes Vorbild für meine Kinder? Und spiegelt sich etwas von Gottes Wesen in meinem Leben wider? Wo komme ich an die Grenzen meiner Geduld, meiner Liebe und meines Verständnisses in der Erziehung? Und als Kind und Jugendlicher, der ich in diesem Kinderzimmer und Jugendzimmer wohne, ist mir bewusst, dass ich meine Eltern mit Respekt und Ehrfurcht begegnen soll? Und dass ich als Teil der Hausgemeinschaft mich auch einzubringen habe? Unser Lebenshaus hat viele Zimmer, mehr als auf diesem Bild. Da gibt es vielleicht noch die Garage, wo ein oder zwei Autos stehen, das Hobbyzimmer, die Abstellkammer, der Keller, das Dachgeschoss. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt Jesus. Als was lässt du ihn hinein? Als Gast? Als Mitbewohner? Oder als Hausherr? Das ist deine Entscheidung, die du triffst. Gott wird sich nicht mit Gewalt Zugang zu den einzelnen Zimmern deines Lebenshauses verschaffen. Ich weiß nicht, welche Türen du noch verschlossen hältst, welche Lebensbereiche im Verborgenen liegen. Vielleicht lädst du heute Morgen Jesus ganz neu, vielleicht auch zum ersten Mal ein, ganz vorsichtig die Türklinke zu dem einen oder anderen Raum runterzudrücken und einzutreten. Und vielleicht beklemmt es dich im ersten Augenblick, weil das, was da zu sehen ist, eigentlich niemand sehen darf und vielleicht auch noch keiner gesehen hat. Und vielleicht hast du Angst, was wird Jesus sagen, wenn er das Chaos in dem einen oder anderen Raum wahrnimmt? Ist er enttäuscht? Geht er wieder? Du darfst mit Jesus jeden einzelnen Raum betreten. Und du wirst staunen, wie liebevoll und barmherzig er mit dir jede Ecke dieses Raumes anschaut. Und du wirst sehen, wie sehr es ihn selber bedrückt und ihm wehtut, wie du unter dem einen oder anderen leidest. Und du wirst sehen, wie behutsam und liebevoll er damit umgeht. Und gleichzeitig, wie deutlich er sagt, was raus muss aus dem Zimmer und was neu hinein darf. Ich möchte dich einladen, heute Morgen im Gottesdienst mit Jesus einmal durch die verschiedenen Zimmer deines Lebens zu gehen. Und da, wo du den Eindruck hast, dass da gerade am meisten Chaos herrscht, bleib einfach mit ihm stehen. Jesus hält es aus, keine Sorge. Und er möchte mit dir zusammen aufräumen. Und er lädt dich ein. Ich weiß nicht, welches Zimmer das bei dir ist. Aber ich möchte dich einladen, einige Augenblicke in der Stille vor Gott zu stehen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und jetzt klopft Jesus nicht nur an der Haustür, sondern auch an der Wohnzimmertür, an der Küchentür, an der Kellertür. Wir nehmen uns einige Augenblicke Zeit der Stille. Ich möchte euch eine kleine Geschichte vorlesen, die mich sehr berührt hat. Ein Mann schreibt Folgendes. Ich will von meinem Leben erzählen, einem Haus mit vielen Zimmern. Die Mauern sind mein Schutz und meine Begrenzung zugleich. Die Zimmer stellen die einzelnen Bereiche meines Lebens dar. Der Baustil meine Individualität, Türen und Fenster mein Kontakt zur Umwelt. Das Haus gehört mir allein. Ich kann dich einlassen oder ausschließen. Ich kann es mit anderen teilen oder für mich alleine bleiben. Es klopft an der Tür. Ich öffne. Jesus steht an der Schwelle. Ich habe schon von ihm gehört und bin neugierig auf ihn. So mache ich eine einladende Geste und die Tür noch weiter auf. Er tritt ein. Ich bitte ihn in die gute Stube, das Esszimmer. Das ist der repräsentativste Raum des Hauses, den ich sonntags oder bei Festlichkeiten nutze. Er ist feierlich, aber etwas kalt. Die Sitze sind steif. Es kommt dort irgendwie keine rechte Gemütlichkeit auf. Das Gespräch stockt. Jesus sagt, dass er lieber bei mir in der Wohnküche am Tisch sitzen möchte. Dort ist mein Alltagsplatz. Dort ist es warm. Hier bin ich gerne. Wir gehen hinein und essen zusammen. Als es Abend wird, lade ich ihn zum Dableiben ein. Ich habe ein Gästezimmer. Das Bett ist zweite Garnitur, aber eigentlich noch ganz ordentlich. Aber Jesus schüttelt den Kopf. Er will nicht als Gast behandelt werden. Gäste gehen wieder weg. Ich merke ziemlich erstaunt, dass er bei mir bleiben will. Dauerhaft. Ich zögere. Wie wird das werden, wenn Jesus bei mir wohnen bleibt? Auf Hausgenossen muss man ständig Rücksicht nehmen. Ich möchte mich daheim, das heißt in meinem Leben, ab und zu auch mal gehen lassen, in der Badewanne laut singen, ein bisschen Unordnung machen und so. Wir können es vielleicht ja mal miteinander versuchen, stimme ich zögerlich zu. Ganz unverbindlich natürlich. Aber es bleibt nicht unverbindlich. Schon ein paar Tage später wird mir klar, dass es zu traurig wäre, wenn er fortginge. Er würde eine große Leere in meinem Leben hinterlassen. Mir war gar nicht bewusst, dass mir ohne ihn so viel gefehlt hat. Es ist sehr interessant, mit ihm zusammen zu sein. Keinen Moment habe ich Langeweile. Mir ist, als brenne das Herd Feuer wärmer, als scheine die Lampe freundlicher, als schmecke das Brot besser, das er mir reicht. Plötzlich habe ich richtig Angst. Angst, dass er weggehen könnte. Wie kann ich ihn festhalten, davon überzeugen, dass er bei mir bleibt? Ich überlege. Jetzt weiß ich's. Ich schenke ihm einfach das ganze Haus. Als Hauseigentümer muss er dann wohl bleiben und sich um das Haus kümmern. Meinetwegen soll er sogar umbauen dürfen, wenn es ihm anders besser gefällt. Hauptsache er bleibt. Es kostet mich noch einen inneren Ruck, fast so was wie ein kurzer Schmerz, als ich ihm den Schlüssel aushändigen will. Schließlich habe ich sonst nichts, außer diesem Haus. Aber dann lege ich doch den Schlüsselbund in seine Hand. Oh nein, was macht er mit dem Schlüssel? Er will doch nicht etwa die Kellertüre aufschließen und hinuntersteigen? Ganz tief unten lagern verstaubte Erinnerungen. In einer schweren Truhe liegen halb vergessene Sünden. Einige Flaschen Bitterkeit sind auch noch dabei. Alles raus. Alles raus, sagt er. Ich soll ihm dabei helfen, das Gerümpel nach oben in die hellen Räume zu tragen. Am Tageslicht schaut das Zeug wirklich unansehnlich aus. Wir räumen alles aus. Es ist nicht schade drum. Wie gut, dass endlich jemand aufräumt. Allein hätte ich wohl nie die Kraft und den Mut dazu gehabt. Aber er kann nicht nur ausmisten. Er versteht doch etwas von Innenarchitektur. Das muss ich zugeben. Wir gehen durch jeden Raum. Schlichte Schönheit in allen Zimmern. Die Räume scheinen viel weiter und größer als vorher. Auch kein Chaos mehr in den Schubladen. Richtig wohlfühlen kann man sich hier. Nur an eins muss ich mich noch gewöhnen. Fenster und Türen stehen weit offen. Gottes frischer Wind weht durch das ganze Haus. Gäste kommen und gehen, sie tanzen, spielen, sie weinen und lachen, sie machen Musik und sitzen an meinem Tisch. Daran merke ich, dass mir das Haus gar nicht mehr gehört. Ich hielt die Türen immer verschlossen, guckte durch den Türspalt, wer draußen war. Es konnte ja mal einer kommen, der mir unsympathisch war. aber das Haus mit all seinen Zimmern gehört nun Jesus. Es liegt an ihm, wer reinkommt und wer draußen bleibt. Als Gast klopfte er an meine Tür. Und als Eigentümer wohnen wir nun gemeinsam in seinem Haus. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir aufmacht, zu dem will ich einkehren und Gemeinschaft mit ihm haben. In unserem Alltag wollen wir eine enge Beziehung zu Jesus pflegen, in allen Lebensbereichen mit ihm verbunden sein. So prägt sein Wesen unsere Einstellung, Worte und Taten. Ich lade uns ein, nicht nur zu Jesus zu kommen, sondern bei ihm zu bleiben. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du an unsere Herzenstür geklopft hast. Ich möchte dir Danke sagen, dass du liebevoll gewartet hast, bis ich und vielleicht die meisten von uns hier dir diese Türe aufgemacht haben. Und dann bist du hineingekommen in mein, in unser Leben. Und Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du Jesus auf diese Erde gesandt hast. Und dass Jesus jetzt in unserem Leben mitten dabei sein darf. Und Jesus, ich möchte den Mut haben, immer wieder aufs Neue mit dir durch mein Haus zu gehen. Nein, es soll nicht mehr mein Haus, sondern es soll dein Haus sein. Wer in mir bleibt und ich in ihm, sagst du, der bringt viel Frucht. Und ich möchte dich einladen, jedes einzelne Zimmer mit mir anzuschauen. Ich möchte dir Danke sagen für die Zimmer, wo du schon Ordnung gemacht hast, wo du mir geholfen hast, Dinge zu verändern. Und ich freue mich darüber. Und ich möchte mit Mut und Zuversicht gemeinsam mit dir auch in die Zimmer gehen, wo es noch dunkel und düster ist. Danke, dass dein Licht hell scheint. Danke, dass du liebevoll und zärtlich klopfst und jeden einlädst, die Tür des Hauses und die Tür des Lebens aufzutun.